da sind wir wieder. Wein und Weltfrieden, der Podcast, bei dem, das haben wir bei der letzten Folge auf jeden Fall festgestellt, eigentlich alles besprochen wird, das man irgendwie besprechen kann, mit dem hochgeschätzten Silvio Nietzsche. Hallo.
Hallo Lars.
Ah, da ist er. Heute wieder, so wie wir das öfter machen in den letzten Zeiten, ich irgendwo, du in Dresden, in deiner großartigen Weinbar.
Hallo aus Dresden.
Hallo aus
Dresden. Wenn ich nicht weg darf oder wegkommen, aber ich bin weggekommen, ich durfte ein Land bereisen, was du, glaube ich, auch sehr wertschätzt und was du im Zuge deiner vielen Reisetätigkeiten in den letzten 2-3 Jahren ja auch nicht selten erleben durftest. Wir waren kurz in Kroatien.
Tolles Land.
Wahnsinnsland, oder? Es waren unglaublich viele meiner Bekannten waren über Jahre in Kroatien und haben mir ganz doll ans Herz gelegt, da musst du unbedingt hinreisen. Und ich habe es aus irgendwelchen Gründen niemals geschafft und ich bin mega begeistert. Also es ist sowohl von den Leuten, von der Landschaft und natürlich auch von den Weinen, also eine ganz, ganz große Bereicherung und mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ich da war.
Also wie ich jetzt von Kroatien geschwärmt habe, ich empfehle das nächste Mal, wenn man nach Kroatien fährt, auch nochmal einen Meter weiter in den Süden zu fahren, nach Montenegro. Dafür kann ich auch nur wärmstens, oder das kann ich nur wärmstens empfehlen, kann ich in höchsten Tönen schwärmen oder was auch immer. Das ist auch der Hammer. Und was ich auch toll finde, dass da ganz viele, also zurück zum inhaltsreichen Gespräch, das über Wein, dass da in der Weinwelt ganz, ganz viel passiert. Das finde ich Hammer. Es gibt ganz viele junge Winzer oder Alte, die Neues machen wollen. Finde ich großartig. Da ist so viel Bewegung. Und ich finde, in Montenegro übrigens sind die Menschen irgendwie noch so ein bisschen freundlicher. Aber
okay.
Das ist so meine Sache. Und das ist von der Natur noch ein bisschen beeindruckender. Also Montenegro, was weiß man denn über Montenegro? Eigentlich irgendwann nicht so richtig, aber wusstest du, dass in Montenegro der zweittiefste Canyon der Welt ist? Also nach dem Grand Canyon. Nee, ja. Das ist natürlich keiner. Das ist im Dumitor Nationalpark, sieht aus wie aus einem epischen Hollywood-Film. Das ist abgefahren und dieser Canyon, der Tara Canyon, ist ein Riesending. Also krass, aber stehst da oben auf diesem Canyon, das ist quasi fast, und dann der Dumitor, das Gebirge ist halt hochalpin und 3 Stunden später oder 2 Stunden später mit dem Auto bist du unten am Wasser und kannst bei 28 Grad baden, abgefahren.
Ja, Wahnsinn.
Aber
da warst du jetzt ja auch mit auf deiner Tour, oder?
Ich war da auf meiner Tour zu Dreharbeiten und war da aber ziemlich oft schon. Und
okay.
Ja, bin immer wieder beeindruckt von dem Land und halt auch von den Leuten. Es ist echt wahnsinnig schön und hat nicht jeder so auf der Uhr, ne? Weil Kroatien ist natürlich schon ein Land, das den Tourismus auch massiv für sich entdeckt hat schon. Und manchmal ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute auch echt so satt sind und dass der Tourist wirklich nur so die dicke Kuh ist, die da gemolken werden muss. Und in Montenegro finde ich, sind die Menschen auch so ein bisschen authentischer und eben noch nicht so satt. Die sind noch neugierig auf den Fremden, der da kommt und was der so zu erzählen hat.
Ja.
Aber es geht ja hier um Wein, dachte ich ja immer. Obwohl wir ja wirklich alles Mögliche besprechen. Und heute...
Ist ja auch wichtig, weil nicht nur die Weinwelt, sondern die... also Wein ist für mich, und das fand ich dort in Kroatien auch maßgeblich, also er funktioniert nur dann, wenn er ein Stück von dem Ganzen ist. Und das finde ich in vielen Landschaften eben auch, wenn du merkst, hier gehört Wein dazu. So wie im Restaurant. Also wenn Wein ein Fremdkörper ist oder irgendwas, was herausgesondert wurde, dann wirkt es irgendwie unecht. Nur wenn das Ganze dann irgendwo funktioniert, dann ist es eben stimmig. Also so wie bei deinem Lebensgefühl, also bei deinen Reisen ist ja Wein immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Dein ständiger Begleiter, wie du so schön sagst.
Deshalb das macht ist auch immer auch eine Kühltruhe an Bord. Ja, also die meisten Dreharbeiten und die meisten Sachen, die ich so mache, die bereisen wir tatsächlich mit Autos oder irgendwie sowas, weil das von dem ganzen Equipment her gar nicht anders geht. Und da wird immer eine Kühlbox mitgeführt und dann gibt es...
Im Vorfeld bestückt oder dann, also wenn du es jetzt nicht zu Winzern schaffst, oder kaufst du Live-Wein, wenn du unterwegs bist? Ich finde es manchmal, also kann ich die Frage gleich beantworten, bevor ich weiterrede, nachdem ich weitergeredet habe, manchmal ist es selbst für mich, der sich ja ein bisschen mit Wein auskennt, unterwegs, wenn ich versuchen muss, einen ordentlichen Wein zu bekommen, gar nicht so leicht. Wie kaufst du deinen Wein oder schaffst du vorher deine Bestände?
zusammen. Nee, ich gehe nie ohne Wein aus dem Haus. Nee, gar nicht. Also wenn du dann vor Ort bist, und das ist ja immer oftmals auch ganz spannend, und mal zurück zu Kroatien und Montenegro, da ist es so, dass die auch wahnsinnig stolz sind auf ihre Weine. Und hier, wenn du da vor dem Weinregal stehst und da, keine Ahnung, wo da jetzt ein französischer Wein und ein südafrikanischer und irgendwas stehen und die sagen, nee, den musst du nehmen, den. Ich finde das, wenn man einen Wein kauft, also auch Kommunikation auch ganz wichtig, ist natürlich manchmal nicht einfach so von wegen Sprachen und sowas und manchmal ist es vielleicht auch unpraktisch, jeden, der vom Weinregal steht, anzulabern und sagen, hier, sagen Sie mal, und der kratzt sich selber am Kopf. Aber also wenn wir da unterwegs sind oder wenn ich unterwegs bin und wenn sich die Zeit irgendwie bietet, dann versuche ich tatsächlich eine Vinothek irgendwie aufzusuchen und dann vor Ort in dem Land mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen, und dann sprudelt er dann wirklich immer aus den Menschen raus. Ja, es ist natürlich auch immer so, man kann eine Geschichte zum Wein erzählen. Und wenn du dann in der Vinothek stehst und dann kommt da ganz viel, dann schmeckt der Wein auch gleich viel besser, ne? wenn die Geschichte gut war, die er erzählt hat. Also insofern neige ich doch eher dazu, zum Weinfachhändler zu gehen in den Ländern, wenn wir jetzt nicht einen Winzer oder sowas besuchen, als dass ich jetzt im Supermarkt den Wein da kistenweise austrage.
Also finde ich gut, wenn es nicht reines Funktionstrinken sein sollte, dass man versucht, sich darüber auszutauschen, den Abend oder eben das Erlebnis damit schon einläuten möchte, kann, darf. Geht es dir in Deutschland auch so? Also hast du deinen, außer dass du natürlich bei mir bestellst, aber hast du deinen Weinhändler des Vertrauens oder suchst du ständig andere Weinhändler auf oder wie versorgst du dich grundlegend täglich?
Ich gehe immer erstmal morgens
nach dem Bäcker zum Weinladen.
Genau. Ich muss gestehen, dass ich in Deutschland, wo ich auch so ein bisschen vielleicht die ein oder anderen Winzer oder Weinhersteller kenne, ich es oftmals mühsam finde, wenn du in einen Weinladen gehst und dann guckt dich dann der Verkäufer oder Inhaber immer so von oben nach unten an. Gott, was ist denn das jetzt hier wieder für einer?
Riesenproblem in Deutschland. Also ich finde es im Ausland ist es anders. Da redet der und ist freundlich und lebt das. Also habe ich oft erlebt. Aber in Deutschland hast du immer diese Riesenschwellen oder diese Riesenbarriere, bis du den Verkäufer aufweichen kannst.
Genau, und das strengt mich an, dass ich den Verkäufer quasi überzeugen muss, dass ich irgendwie halbwegs bis drei zählen kann, und dass er mir dann irgendwas Sinnvolles erzählt und dann eben nicht so, na, was soll's denn sein? Ja. Und weiß oder rot, dann bist du ja auch schon mal raus. Und ich gehe eher, also bei mir da in Hamburg, wo ich wohne, gibt es so ein Weinhaus Gröhl heißt das. Da gehe ich so mal hin, aber da sage ich, was ich will. Also da falle ich jetzt nicht so ins Beratungsgespräch. Da weiß ich, was ich will, und dann ist das irgendwie auch gut. Und ich möchte auch, ehrlich gesagt, gar nicht beraten werden. Ich habe ja mit dir als Berater auch schon genug zu tun und zu kämpfen. Und
das war witzig, oder?
Nee, der Lacher kam ja nicht, aber ich dachte...
Ich wollte nur rückversichern.
Nee, ich dachte, ich hau den trotzdem mal raus. Aber
ja, okay.
Dazu kommt natürlich auch, dass ich als Typ selber natürlich auch eher so beratungsresistent bin. Aber ganz ehrlich und ganz grundsätzlich ist für mich in Deutschland das beim Weinkaufen das größte Problem so dieser Gap zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Und so dieser Ansatz, ich muss mich erstmal qualifizieren, als Weinauskenner, und dann redet der auch normal mit mir, sprich, dann kommen halt auch mal ein paar Informationen, die man gebrauchen kann. Das finde ich mühsam, und insofern bin ich in deutschen Landen eher der Käufer im Weinladen, der nichts fragt, sondern der zum Weinregal geht, kurz guckt, überlegt, vielleicht irgendwie gelesen, gehört, hin und her an irgendwas interessiert, oder aber man kauft Vertrautes, weil man, keine Ahnung, irgendwo eingeladen ist, was mitbringt. Und dann verlasse ich den Laden wieder. In anderen Ländern...
Das finde ich so schade.
Naja,
ehrlich
gesagt ist es auch, du bist, ohne dich da jetzt irgendwie ganz besonders loben zu wollen, was mir auch total fern liegt, du bist halt jemand, der tatsächlich auf die Menschen zugeht und dann auch ein inspirierendes Gespräch entsteht. Ja, also nicht jeder Weinhändler, habe ich so festgestellt, ist auch von sich aus so ein Aufschließer und Menschenkenner. Und das müsste er ja aber eigentlich sein, ne? Weil du natürlich viele hast, die wollen Wein kaufen, entscheiden sich ja schon mal dankenswerterweise dafür, eben nicht bei Netto und Lidl oder Edeka irgendwas aus dem Regal zu ziehen. Wo du ja auch dann keinen findest, der irgendwie, oder in den seltensten Fällen haben ja Supermärkte irgendwie einen Experten oder jemanden, der da was Sinnvolles sagen kann. Also machen die schon den Schritt, gehen in den Weinladen und dann muss man ihnen ja trotzdem irgendwie, ich will nicht sagen aus der Nase ziehen, aber irgendwie die Gedanken lesen oder sie in eine gewisse Richtung bringen. Also es ist ja ganz viel empathisches Vermögen, was du da eigentlich als Weinhändler mitbringen musst. Und das haben irgendwie wahnsinnig wenig. Und deshalb finde ich es oft eher mühsam. Also es gibt nicht so richtig viele Weinhändler in meinem Leben, die ich jemals getroffen habe, die wo man sagte, Mensch, ey, das war so cool und der war so witzig. Und ja, das sind ja auch immer Typen. Also denk doch mal an deinen lieben Freund Jens Pizonka. Der ist ja auch ein Typ. Ganz toller Mensch. Aber eben ein Typ. Mhm. Jetzt, also, hab ich jetzt Falsches gesagt?
Nein, Jens? Überhaupt gar nicht. Nein, ich wollte dich nur ausreden lassen. Es ist wirklich ein Typ und ich finde das toll. Ich hatte auch so ein Erlebnis.
Jens, falls du es hörst, du bist großartig. Nur das.
Du bist ein Typ. Du bist ein Typ und großartig.
Du bist ein Typ. Du bist echt ein Typ.
Fangemeinde, Jens.
Ja, wir wollen ja, nur das mit dem Namen Dresden verstehe ich nicht. Aber das ist eine andere Sache.
Ja, ach naja, egal, ja, okay. Ging mir genauso. Also ich hatte in früheren Jahren einen Weinhändler oder den Weinhändler meines Vertrauens, als ich in der Ausbildung war und ich konnte gar nicht so viel trinken, wie ich bei dem hätte kaufen wollen. Also damals war der Geldbeutel auch noch nicht so ganz, ganz prall, aber der hat es eben auch nicht übers Geld definiert. Das ist schon etwas, was einem sehr helfen kann, sich in dieser Weinwelt zurechtzufinden. Und doch werden die meisten Weine nach wie vor im Regal gekauft, also im Supermarkt neben den Eiern und dem Brot kauft man den Wein. Was schätzt du, wie viel Prozent der in Deutschland konsumierten Weine werden im Supermarkt in die Kiste getan?
Ich würde sagen 90%, glaube ich. Also absolut bin ich bei dir. Der muss der Großteil sein. Also klar, das heißt, jetzt bin ich bei dir. Du hast ja die Zahlen dazu, aber ich würde auch sagen 90% oder vielleicht 80, keine Ahnung.
80, genau. Sind also nach 80%, das. Also du warst jetzt wesentlich höher. Ich muss auch ehrlich sagen, vom Gefühl oder aus meiner Erinnerung heraus wäre ich auch nach wie vor bei 90% gewesen. Aber es sind, und das spricht aber eben auch für den aktiven Grad der Weinhändler zum einen, zum anderen, dass viele mittlerweile auch beim Winzer kaufen. Oder, und das ist eben ein ganz, ganz anderer und sehr großer Punkt, online bestellen. Ich glaube, rein aus dem Gefühl haben wir in Deutschland fast mit so einem der aktivsten Online-Märkte. Wahrscheinlich, weil die wenigsten sich trauen, mit Weinhändlern zu reden und dann lieber online bestellen. Aber eben auch, weil es oftmals ein ganz klarer Preiskampf ist. Also, dass niemand diesen Mehrwert aufbringen möchte, den man oftmals ohne Frage beim Weinhändler erbringen muss. Dass die Weine halt dann teilweise 10% mehr kosten. Oder eben auch 15% mehr kosten. Wenn man dort natürlich das Ladengeschäft hat oder beziehungsweise natürlich auch diesen Fachmann dann irgendwo bezahlen muss. Und online geht es halt schneller, die Sachen werden geliefert, werden idealerweise auch noch vom Postboten in die 8. Etage getragen. Die Pakete dürfen ja bis zu 30 Kilo wiegen, das finde ich manchmal relativ
das ist hart.
Heftig. Aber es ist ein präsenter Markt. Bestellst du online oder gar nicht?
Nee. Also A habe ich ja dich, B dann eben kommen die, sind ein Großteil der Weine, die wir zu Hause trinken, doch durchaus von unserem Weingut. Und dann habe ich dankenswerterweise Freunde, die immer noch hartnäckig der Meinung sind, sie müssten mir noch irgendwie einen tollen Wein mitbringen. Also auch das mehrt meine heimischen Bestände. Und ich habe, das muss ich auch zugeben, inzwischen einen vernünftigen Weinschrank, bei dem ich, übrigens muss ich mich nochmal für deine Beratung bedanken, der bei mir tatsächlich im Büro steht.
Ach, cool.
Weil zu Hause war da jetzt kein Platz für dieses Riesending. Und
ich freue mich über ein Bild, welcher es geworden ist von denen.
Der mit den 160 Flaschen, das kann ich verraten. Schicke ich dir.
Okay.
Also ich bin nicht so der Online-Besteller und ich finde es auch grundsätzlich natürlich ist das Happening, wenn du einen coolen Weinhändler hast, irgendwie auch größer. Du kannst dann probieren, kommst ins Gespräch und sowas. Also auch wenn es davon, finde ich, zu wenige gibt. Aber ich, nee, online ist nicht bei Wein jetzt nicht meins, außer ich würde jetzt genau wissen, was ich will und brauche das jetzt. Oder du machst irgendwie, hast eine Veranstaltung, große Party, keine Ahnung, brauchst irgendwas in großen Mengen und weißt genau, was du willst, dann würde ich das da machen. Aber ansonsten bin ich eher der Selbstkäufer.
Aber auch da würde ich dann eher zum Weinhändler gehen, weil ich den Vorteil hätte, dass ich da in Kommission das Ganze beziehen kann, weil du für eine Veranstaltung Wein zu kaufen ist relativ, also es trinkt ja nicht jeder so viel wie du und wenn du dann irgendwie 30 Flaschen über, wenn du 30 Flaschen dann irgendwie über hast.
Für einen kleinen Herrenabend zu viert habe ich 30 Flaschen bestellt. Nein, ich bestelle jetzt ja nicht 30 Flaschen, aber da hast dann keine Ahnung, brauchst irgendwie mal zwei Kisten, hast dann irgendwie auch keine Zeit, dann würde ich das so machen. Aber ehrlich gesagt ist das jetzt auch so ein bisschen die hohle Hand gesprochen, weil so oft habe ich das, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Also dieses Online-Klicken und was bestellen und es kommt, wird bei dir hochgetragen, finde ich schon nett. Bin auch, muss ich auch zugeben, also was Wasser, also was so Getränke betrifft, normale Getränke, nutze ich in Hamburg so einen Service, dass das hochgetragen wird, weil ich im dritten Stock wohne.
Und auch nicht mehr so jung bist.
Und auch nicht mehr so jung bin und neulich, das war also Hammer, aber habe ich 6 Kästen Wasser bekommen und wir wurden im dritten Stock Altbau. Ne? Das ist schon ein Stück nach oben. Und da kam ein Typ, 2,05 Meter, der hat alle 6 Kästen in der Hand gehabt. Also links.
Was? Wie denn das?
Der hat Hände gehabt. Der muss Basketballer oder sowas gewesen sein. Der war total nett. Ich habe auch erstmal, ohne zu zucken, ordentliches Trinkgeld gegeben, weil ich so baff war. Und der hat in jeder Hand hat er 3 Kästen gehabt. Also allein 3 Kästen zu halten, ja, und dann aber auch noch, keine Ahnung, 100 Stufen im Altbau in einem Rutsch hochzugehen, da war ich platt. Und der auch so fast nicht aus der Puste, moin, und stellte mir dann die 6 Kästen dahin. Das war beeindruckend.
Wow.
Vielleicht kannst du den überzeugen, irgendwie nach Dresden zu kommen und du machst so einen Auslieferservice. Da ist Potenzial.
Der braucht nicht mal ein Auto, der könnte hinlaufen. So innerhalb Dresdens. Also geht mir gar nicht so wie dir. Ich habe witzigerweise, obwohl es sich in der heutigen Zeit teilweise kaum vermeiden lässt, immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich online bestelle. Also egal bei was, ob ich jetzt selbst Bücher oder sonst irgendwas, also da. Aber es ist ein Riesenmarkt und eine Möglichkeit und manchmal auch der Lethargie der Weinhändler zuzuschreiben, dass man gar nichts anderes kann als online bestellen. Sprich, wenn man jetzt einen bestimmten Wein aus einem Jahrgang, aus einer bestimmten Lage sucht, dann ist online oftmals der einzige Markt, auf diesen Wein zu treffen oder den zu bekommen. Da. Oder eben, was ich gar nicht mag, aber was durchaus relativ präsent ist, eBay. Hast du auf eBay schon mal einen Wein gekauft? Also hast du schon mal einen Wein irgendwo ersteigert?
Ja, mit Freunden zusammen haben wir das schon ein paar Mal gemacht, irgendwie ersteigert und bestimmte Sachen gesucht. Dann ging es aber tatsächlich eher so um ältere Weine oder auch so in Facebook-Gruppen. Mhm. Auch da wurde eben annonciert, hier hab noch eine Kiste, dies, das, Ananas. Und dann haben wir geboten aber eher halt so besondere Sachen. Wo das gerade auch beim Bieten, bei einer Auktion auch das so ein bisschen Happening war. Also das, was halt Auktion an Spaß eben so mit sich bringt, irgendwie geboten haben wir es gekriegt, los, wir hauen nochmal drauf und so. Das war eher so ein Happening. Und wenn man jetzt ganz besondere Sachen sucht, die so aus der Kalten, wo du eben auch weißt, beim Weinhändler, der müsste die auch sonst woher zaubern, da haben, wird er vielleicht nicht. Aber eher die Ausnahme.
Also es ist auch nicht einfach. Also ich finde Facebook teilweise noch spannender, wenn du da in verschiedenen Gruppen bist, weil du oftmals auch weißt, wer dahinter ist und ob es eine Vertrauensperson ist oder nicht. Also letztlich ist ja oftmals da auch ein Weinhändler hinter, der dann über Facebook-Gruppen versucht, seine Weine in irgendeiner Form an den Mann zu bringen oder verschiedene Weinpakete. beim reinen eBay-Kauf finde ich es oft schwer, weil du nicht weißt, was du bekommst. Also in welchen Zustand der Wein hat. Du hast ja überhaupt keine Möglichkeit, es auch entsprechend zu reklamieren. Ob der, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Part, ob der Wein vielleicht fehlerhaft ist, sprich vielleicht irgendwie einen Korkschmecker hat oder sonstiges. Du hast beim Weinhändler ja immer noch den Vorteil, dass wenn du einen korkschmeckenden Wein hast oder einen fehlerhaften Wein, du ins Gespräch mit dem Weinhändler kommen kannst. Und den Wein entsprechend zurückgeben, eintauschen oder da, also nicht für diesen fehlerhaften Wein bezahlen muss. Weißt du eigentlich die rechtliche Regelung bei Korkwein, wie das im Allgemeinen aufgeschlüsselt wird?
Wollte ich dich gerade fragen. Also ich kann den zurückgeben oder was?
Also in dem Sinne, derjenige, der den Wein ausgewählt hat, ist verantwortlich für den Wein und dessen Inhalt. Also sprich, so ist es eben auch im Restaurant. Wenn du, nur ist Korken, das ist so ein Paradeproblem, nichts, was du ganz klar definieren kannst. Also ein Korkschmecker kannst du nicht sofort. Es gibt verschiedene Parallelaromen, die ähnlich schmecken wie Kork. Deswegen gibt es manchmal Weine, die nach, oder vielleicht auch für den Laien nach Kork schmecken könnten, aber keinen Korkschmecker haben. Aber wenn ein Wein ganz, ganz klar einen Korkschmecker hat, ist es ein fehlerhafter Wein. Und derjenige, der diese fehlerhafte Flasche ausgewählt hat, ist verantwortlich dafür. Also sprich, im Supermarkt zum Beispiel, gehst du zum Regal und nimmst diese eine Flasche, die fehlerhaft ist, aus dem Regal und entscheidest dich für die Flasche. Also bist du verantwortlich dafür, dass du genau diese Flasche kaufst. Soweit kannst du folgen?
Soweit kann ich folgen. Ich überlege jetzt gerade, wie das ist, wenn ich am nächsten Morgen Kopfschmerzen habe, ob ich dann auch den Weinhändler in Haftung nehmen kann.
Im Restaurant, da gehe ich gerne gleich drauf ein, im Restaurant ist es so, dass der Sommelier oder der Kellner ja in den Keller geht und die Flasche händisch auswählt. Beim Weinhändler meistens auch so, dass der Weinhändler hintergeht, seine Flasche vorholt und diese sozusagen händisch berührt und dir dann aushändigt. Also er sucht die Flasche aus. Und somit ist er verantwortlich dafür, dass du als Käufer diese fehlerhafte Flasche bekommen hast. Somit ist er im Prinzip dafür gewährleistend, dass der Wein in Ordnung sein muss. Wenn du hingehst und die Flasche eben nimmst, dann bist du dafür verantwortlich, sonst eben derjenige, der die Flasche ausgewählt hat. Nichtsdestotrotz ist es meistens so beim Weinhändler, wenn du eine Flasche hast, gehst hin mit deiner Flasche und sagst, hier, die hat ein Problem, dann wird ein kulanter Weinhändler oftmals hingehen und wird eine Lösung finden. Das ist eben der große Vorteil entgegen dem Online-Geschäft oder dem Supermarktgeschäft. Wenn du jetzt am nächsten Tag Kopfschmerzen hast, weil du wahrscheinlich diese zwei Flaschen vielleicht ein bisschen zu schnell getrunken hast, es geht nicht um die Menge. Also zwei Flaschen ist, und das möchte ich betonen, kein Problem, bis 18 Uhr, dann ist es natürlich immer der Weinhändler, der da massiv für verantwortlich ist und dann würde ich die Flaschen auch umgehend zurückgeben.
Okay, jetzt kommen wir doch mal an praxisnahe Tipps hier bei Wein und Weltfrieden. So machen wir
den
das jetzt.
Praxis-Podcast.
Den Praxis-Podcast.
Nein, Quatsch beiseite. Wenn du Kopfschmerzen hast und das ist vielleicht keine, obwohl das wahrscheinlich witzig von dir gemeint sein sollte, ist keine so verkehrte Sache, dann hast du beim Weinhändler und da nochmal ein großes Pro für die Weinhändler immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, der Cabernet aus Chile, das war diesmal nicht mein Favorit, weil ich einen halben Tag nur Tabletten geschluckt habe. Was können wir dort tun? Also wie kann ich dann entspannt durch den Tag kommen? Und da gibt es eben viele, viele verschiedene Ansätze neben der natürlichen Menge, dass man die vielleicht reduzieren sollte, warum der Wein einen einfach Probleme bereitet, seien es Histamine oder was auch immer. Da ist Kommunikation wiederum ganz, ganz wichtig. Also vielleicht, um das Ganze nochmal zu komplettieren, gibt verschiedene Möglichkeiten, um Wein zu kaufen. Das allereinfachste und problemloseste ist der Supermarkt, aber vielleicht auch nicht unbedingt das Beste. Mittlerweile haben die Qualitäten sich da massiv verbessert und sind wunderbar uniformiert geworden oder industrialisiert geworden, dass man sagt, man hat zumindest einen vertretbaren Geschmack und meistens schmeckt der Wein auch danach, was auf der Flasche steht. Online-Shopping für Preisbewusste gibt es teilweise ganz großartige Weinhändler, die eine Online-Präsenz haben. Witzigerweise kommen, glaube ich, drei der größten mittlerweile aus Dresden. Das ist, finde ich ganz amüsant.
Aber was ist denn da los?
Das, was man Ja, man merkt es sonst kaum, dein Quatsch. Das ist für mich emotionalste und schönste ist der Besuch beim Weinhändler oder eben beim Winzer. Also Winzer haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Winzer, Wein kaufen, die Emotionen trinkt man danach ja auch noch weiter. Und da bist du ja, glaube ich, auch ganz, ganz groß im Game, oder?
Ich liebe den Winzerkauf. Einfach deshalb, weil das... Es ist ja wirklich immer, und das haben natürlich eben viele, jeder, der aufs Weingut geht, sich da irgendwie umguckt, nimmt dann irgendwie eine Kiste mit, und es ist die Geschichte, die man erzählen kann und sagt, ja, da sieht so und so aus und guck doch mal, schmeckt man doch alles und so. Und da ist man wieder bei diesem, beim Wein und den Emotionen und der Geschichte, die man erzählen kann, was das Positive, was man damit verbindet. Und ich bin großer Fan des Weinkaufes beim Winter. Also auch um zu sehen, wie sieht's da aus, wie sind die drauf. Ich kann das nur, wenn das irgendwie möglich ist, nur empfehlen. Wenn man dann weiß, was da schmeckt, kann man es ja auch im Nachgang online nachbestellen. Deshalb finde ich, da ist auch der Online-Versand ja völlig okay, wenn man weiß, was man will. Aber mein größtes Pro wäre tatsächlich eben nicht der Weinhändler, sondern der Winzer, wenn das irgendwie machbar ist. Mhm. Um das
nochmal. Dann trinkst du aber oftmals eindimensional, weil du halt deinen Hauswinzer hast und da oftmals hinfährst.
Ja, das Schöne an meinem...
Also nicht in Hamburg. Da.
Ja, genau. Ich fahre mal vor die Tore der Stadt zu meinen Winzern. Nein, aber man kennt dann ja über seine Trinkerjahre, kennt man ja dann den einen oder anderen und lernt dann vielleicht auch neue kennen. Und ich kann nur jedem empfehlen, keine Angst, wenn man irgendwo ist, zum Winzer gehen. Das sind meistens, findet man da Menschen, die kommunikativer sind, als es den Anschein hat, und da kann man probieren und hat was Schönes, einen schönen Gedanken, den man mitnimmt.
Stimmt. Und das, wo ich eigentlich so fast immer so ein bisschen von abraten möchte, ist die eBay-Geschichte. Es sei denn, man hat selber irgendwie von Opa einen Weinkeller vererbt bekommen und weiß nicht, wohin mit den alten Knochen. Nicht vom Opa, sondern von dem Weinkeller.
Das war lustig.
Ich habe ja auch gerade das Lachen verknüpft. Ich wusste nicht, ob das dann zu gewagt war. Aber wir wollen ja nichts rausschneiden, deswegen steht das dann jetzt irgendwie so. Aber naja, wie auch immer, dass man die Weine dann einfach über eBay vertickern könnte. Irgendjemand wird sich für irgendwas schon immer interessieren. Umgedreht, wie gesagt, man weiß nicht, was man dort bekommt. Es kann ein nicht originaler, sprich ein gefälschter Wein sein. Man weiß nicht, wie er gelagert wurde, und man hat eben kein Reklamationsrecht. Es gibt noch die Form der Weinauktion, wenn man so in den ganz hochgradigen Bereich gehen möchte, also Wein als Anlage oder in größeren Mengen. Aber ich glaube, das machen die wenigsten von unseren Hörern, oder?
Das weiß man ja nicht. Das weiß man ja nicht.
Weiß ich auch nicht.
Aber wie oft hast denn du schon... Du bist ja Weinhändler. Das ist natürlich eine blöde Frage.
Das ist das Problem.
Aber so echte Weinauktionen habe ich leider noch nie gemacht. Wollte ich immer mal machen. So live hingehen.
Ja, das ist, glaube ich, total spannend. Ich war aber auch noch nie bei der Kunstauktion. Warst du schon mal bei einer Kunstauktion?
Ich war schon mal bei Kunstauktionen.
Echt? Oh, das finde ich cool.
Das ist...
Also ich war noch nie da. Ich kenne es nur aus... Ich kenne es nur online oder aus dem Fernsehen, aber...
Und bei Autoaktionen war ich auch schon. Das ist aber sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Das ist dann halt wirklich so, wie man das halt so kennt. Oder wie man das aus Film, Funk, Fernsehen, da sitzen ein Haufen Leute und dann sitzen auf der anderen Seite noch irgendwie 5 Mann mit Telefonen und dann wird da geboten. Cool. Ich war nur beeindruckt, wie still das abgeht. Also da schreit ja niemand. Ah. Ne? Da wird immer nur so, der Auktionator weiß genau, wer hier im Raum ist, wer bieten will. Und dann ist immer nur so Blickkontakt und du... Weißt du, gerade waren die noch bei 1.000 Euro und dann sind die schon bei 53, und das zwischen diesem Sprung liegen irgendwie 15 Sekunden, keiner hat was gesagt, alle haben nur mit den Augen gewackelt und dann ging es schon weiter. Finde ich wahnsinnig spannend.
Dinge, die ich im Leben einmal tun möchte. Thekenwissen hatten wir bei unserer letzten Folge nicht.
Fandest du jetzt das, was ich sage, so langweilig, dass du jetzt erstmal einen Break machen musst?
Ich habe einen Cut damit gezogen, dass ich gesagt, Dinge, die ich im Leben selber auch nochmal erleben möchte. Also damit habe ich das bestätigt, dass es toll war, dass ich dich um deine Erfahrung beneide. Und wolltest du noch was Wichtiges sagen?
Was? Du hast dir noch was Sinnvolles zu der ganzen Sache herbeizutragen oder willst du wieder nur schwatzen? Nein, los, Thekenwissen, du bist der Experte. Ich finde nutzloses Wissen immer gut. Das lässt sich immer.
Also so nutzlos finde ich es gar nicht, weil ich finde es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, und da zuerst die Frage an dich, weil du rein schätzend immer extrem extrem fit bist und da relativ gute Treffer landest.
Oh, das war nett.
Der Durchschnittspreis für eine im Supermarkt, weil wir vorhin über Supermärkte geredet haben, für eine im Supermarkt gekaufte Flasche Wein, was schätzt du, wo liegt der in Deutschland?
Ui, das ist schwer. Also zumal ja auch so, ich sag mal, sowas wie Edeka und Rewe inzwischen auch Robert Weil und sowas führen. Also auch Weine, die locker im Weißweinbereich locker 20 Euro kosten.
Auch der Discounter.
Ich glaube 5 Euro.
Also es ist um 20%, meine ich, in den letzten 3 Jahren nach oben gegangen und liegt jetzt hier mittlerweile bei 2,92 Euro.
Das ist
pro Liter.
Aber
pro Liter.
Moment mal ganz kurz. 2,92 Euro? Also ist ja ein Durchschnittspreis. Ich habe dich überführt. Also nee. Also 2,92 Euro würde ja heißen, dass da auch Weine für 1 Euro verkauft werden. Oder gekauft werden. Da bist du jetzt, da musst du nochmal recherchieren, mein Freund.
Warte mal bitte. Das kann ja Julius gleich rausschneiden.
Ah, jetzt willst du doch bescheißen.
Ich weiß nicht, ob das pro Liter oder pro 0,75 war. Es ist mittlerweile, entschuldige, das braucht Julius nicht rausschneiden. Übrigens, sollen wir Julius mal vorstellen?
Ja, wir stellen Julius mal vor. Nicht. Also Julius ist unser Mann fürs Grobe, der unser Mitarbeiter, der da immer voller Energie unsere Ergüsse bereinigt, beschönt, oder nicht beschönt, aber zumindest so aufarbeitet, dass man es irgendwie irgendwo hochladen kann. Und an dem, wir müssen da mal Danke sagen.
Danke, Julius. Also machst das wirklich toll und vor allen Dingen, wenn wir wieder irgendwas vergessen, verpennen, das was dann und dann brauchen. Du bist echt mega flott und 24/7 da und riesig. Dankeschön. Vielen Dank.
Das hast du. Ja, Julius, guter Mann. So,
also
jetzt aber.
Also, nein, was ich da relativieren wollte, ich wusste nicht, ob es eine Flasche oder der Flaschenpreis oder der Literpreis ist. Und der Literpreis liegt bei 3,31 Euro. Also dank Google konnte ich da nochmal schnell nachschauen. Und ist von 3,12 Euro massiv gestiegen. Und ja, stimmt, ist der Durchschnittspreis, werden teilweise eben auch Weine für 5 Euro oder für 7 Euro gekauft. Und bekannte Namen wie, keine Ahnung, Kellerweil haben dafür gesorgt, obwohl es eben sehr, sehr negativ beäugt wurde am Anfang, dass die Durchschnittspreise massiv nach oben gezogen wurden, weil deren Weine, die eben diese VDP-Weingüter dort im Supermarkt anbieten, teilweise auch 6, 7 Euro kosten. Aber es gibt natürlich auch Weine für 1,50, 1,70 und das finde ich erschreckend, wenn du dir überlegst, was so die Grundausstattung des Weines eigentlich kostet. Also man rechnet da ja pro Flasche zwischen 50 und 1,70. Und
aber sehen wir ganz kurz, um das zu sortieren, aber wir reden doch dann nicht von Wein, der in Flaschen verkauft wird, wir reden doch dann von Tetrapack oder irgendwie sowas.
Nee, Wein, der in Flaschen verkauft wird. Also im Discounter einkaufen, aber wenn du da mal durchs Weinregal gehst, da hast du schon teilweise Schnäpperler.
Okay, das war mir so nicht klar, dass wenn das der Durchschnittspreis ist, da roundabout 3 Euro, dass es da ja auch deutlich drunter gehen muss. Das finde ich, das muss ich erstmal verdauen. Die Pille muss ich erstmal schlucken, aber gut.
Aber daher, wenn wir beim Weinkaufen sind, nochmal eben der Ansatz oder der Tipp, ich würde Weißwein, Roséwein eigentlich nie unter 5, besser noch 7, Rotwein nie unter 10 Euro, wenn ich eine gewisse Grundqualität haben möchte, kaufen. Oder Rotwein unter 7 bis 10 Euro.
Da bin ich bei dir. So, jetzt, also die Pille muss ich erstmal schlucken. Und ich finde auch übrigens beim Weinhändler, der ideale Weinhändler ist dann der, der dann zur Flasche auch gleich die Ibuprofen mit ausgibt oder. Was ist der beste Wein?
Ja, möglichst nicht. Also es sollte ja, guter Wein sollte ja keine Kopfschmerzen bereiten. Also klar, die Menge ist das Gift, aber der gute Weinhändler, um den guten Weinhändler zu definieren, ist der, der dich wiedererkennt. Also der, mit dem du dich entwickeln kannst, wo du einfach sagst, ich lebe mein Weinleben zusammen mit meinem Weinhändler und mache Wein dann eigentlich zu einer Lebensbegleitung. Das wäre für mich ein guter Weinhändler.
Also so ist es doch bei uns beiden eigentlich auch, oder? Also wir begleiten uns ja auch
durchs
Leben und mit unserer Weinentwicklung.
Und weil du, lieber Lars, ja direkt zum Ende kommen möchtest, also zumindest kann ich das aus deiner Stimme so ein bisschen raushören, ein bisschen kennen wir uns ja auch, darf ich dich nochmal unterbrechen und eine weitere Rubrik einfach nochmal wieder aufleben lassen. Ich packe meinen Koffer, also welchen Wein deines Lebens würdest du unglaublich gern und unbedingt in deinen Koffer werfen? Mit Anlauf.
Mit Anlauf. Also ich bin, und das habe ich, diese Leidenschaft habe ich von, oder da hast du mich rangeführt. Ich würde irgendwas von der Trittenheimer Apotheke mitnehmen wollen. Da habe ich, glaube ich, die ersten paar Fläschchen dieser Lage habe ich von dir überantwortet bekommen, einstmals. Mhm. Die würde ich einpacken. Weil die mich über Jahre jetzt schon begleiten, diese Weine, und ich die immer wieder toll finde, und so ein Evergreen würde ich einpacken.
Okay.
So, und du?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist eine wirklich sehr gute Frage, nicht zuletzt deswegen eine gute Frage, weil ich mir da relativ wenig Gedanken zu gemacht habe, aber im Vorfeld, also ich habe wenig geplant, ich würde mehr oder weniger eine Hommage an diese Revolution des deutschen Weines so ein wenig setzen oder bilden. Und einen Wein in der Tat vom Weingut Robert Weinkietricher Grevenberg, gerne ein großes Gewächs, oder eine Auslese, gerne mit Reife, vielleicht ein 97er Jahr, den Koffer packen, weil ich es spektakulär und großartig finde, wie dieses Weingut es geschafft hat, in den hohen Gradationen nach wie vor Weine von Weltklasse zu erzeugen, und das über eine unglaublich lange Zeit, wie sie es geschafft haben, mit diesem sehr damals modern erscheinenden Auftreten das Bewusstsein der Leute doch mal aufzuwecken, wie Wilhelm Weil das seit Jahren und Jahrzehnten fast legendär führt, und was dort alles entstanden ist und wie man einen ganz neuen Fokus zum einen weltweit, aber auch innerhalb von Deutschland auf den deutschen Wein werfen konnte, auf den Riesling werfen konnte. Und dass man es dort eben auch geschafft hat, selbst die einfachsten Wein zu einem durchaus höheren Preis anzubieten und damit eben einfach auch zu signalisieren, hey, auch der einfachste Wein muss gelesen, muss geerntet, muss verarbeitet werden, und auch der darf was kosten. Also daher ein Wein aus dem Weingut Robert Weil.
Überraschend.
Ja, also es ist so einfach, das sind so diese stillen Begleiter, die man so Zeit seines Weinlebens irgendwo hat, und man verkauft sie selten oder viel zu selten, wenn man natürlich nicht das verkaufen möchte oder empfehlen möchte. Man empfiehlt es auch so selten, was jeder eigentlich schon kennt, aber wenn man so in sich selber geht, dann ist man einfach unglaublich dankbar, dass es diese festen Säulen der deutschen Weinkultur einfach gibt und was die eigentlich alles bewirkt haben und dass die es Jahr für Jahr, also über Jahrzehnte schaffen, immer wieder diese extrem beständigen und großartigen Qualitäten zu erzeugen. Und viel zu selten mache ich mir eine Flasche, keine Ahnung, Weil, Prüm, Maximilian Grünhaus, was auch immer, auf. Es sind ja doch immer dann diese Insider, die Hipster-Weine oder die gerade irgendwo besprochen werden. Und so für mich so eine kleine Hommage und so eine gedankliche Rückkehr zu den eigenen Ursprüngen auch. Gerne, also.
Okay,
müssen wir mal wieder trinken.
Also unbedingt. Finde ich gut. Also möchte ich dir sogar beipflichten. Es gab viele Momente, wo man in irgendwelchen Restaurants war, wo ich wirklich froh war, dass ich sowas wie Robert Weil auf der Karte gefunden habe, und möchte mich an deinen Dankesworten ans Weingut anschließen. Hin und wieder war das rettend.
Durchaus. Blutchips sind manchmal ganz gut. In diesem Sinne, lieber Lars, vielen Dank für eine unterhaltsame mehr als halbe Stunde. Danke für deine Gedanken, deine Worte. Danke für dich. Danke an die lieben Zuhörer. Wir danken unseren Zuhörern viel zu selten. Jetzt haben wir Julius gedankt, wir haben dir gedankt. Unsere Zuhörer. Ja, ich habe extrem viel positives Feedback.
Na, schönen Dank. Nee, also. Nein, auf jeden Fall.
Das war emotional.
Ich finde es immer wieder überraschend, wie viele Menschen uns tatsächlich den Käse hier abkaufen, den wir hier verzapfen. Finde ich großartig, und ich weiß gar nicht, ob ein Danke da reicht.